Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute habe ich den wunderbaren Michael Mauder aus München zu Gast. Hallo Michael.
Hallo Tobi, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da Zeit hast und gefunden hast und dabei bist. Zu Michael muss man sagen, wir haben uns über Stand-Up-Comedy kennengelernt und glaube, es war 2017 oder 18 bei der Kunst gegen Bares in Heilbronn.
Genau so ist es. Ja, das war, ich weiß es auch nicht genau, aber 17, 18, es könnte Ende 2017 gewesen sein, ja. Bin ich 3 Stunden hingefahren, um 10 Minuten Auftritt zu spielen.
Ja, das ist, was macht man nicht alles für Bühnenzeit, ne?
Ja.
Okay, aber Michael ist, wie ich schon weiß, 27 Jahre alt, also noch recht jung, einer von den jungen Hasen, alles unter 30.
Das finde ich sehr gut, weil ich kenne auch Leute, die 19, 20 Jahre alt sind und das machen. Dann freut es mich, dass ich doch noch einer von den Jungen bin.
Vor allem, ich wurde eben als, wurde ich eben bezeichnet, du siehst so jung aus, wenn du das anhast, Tobi. Du siehst aus wie 17, aber eigentlich bist du steinalt. Dann so, Dankeschön. Tschüss. Das war so das Gespräch eben, was ich noch hatte. Genau, wir haben uns kennengelernt über Stand-Up-Comedy. Da war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Und ich glaube, dann haben wir uns letztes Jahr im Januar, Februar nochmal in München getroffen. Und zwar beim Ja und Weiter.
Ja, das kann gut sein, genau. Bei unserer ältesten Open-Mic-Bühne. Jeden Dienstag im Holzkranich.
Glaube ich, das war einer der letzten Shows von Hans Thalhammer damals noch moderiert.
Das kann sehr gut sein. Letztes Jahr im Januar, sagst du? Der ist dann, glaube ich, ja, ich glaube so
im März, Februar April ist er gegangen, glaube
ich. Nach Berlin. Nee, im Februar, glaube ich, schon ist er nach Berlin gegangen.
Dann könnte ich sogar recht gehabt haben.
Ja.
Genau, Michael Mauder, das weiß ich jetzt aber nicht. Michi oder Michael, was dir lieber?
Gerne Michi, irgendwie auf offiziellen Ankündigungen. Michael, ich weiß auch nicht warum. Ich habe ein verzweifelter Versuch, irgendwie eine Corporate Identity zu haben. Gerne meinen ganzen Vornamen, aber im Gespräch gerne Michi.
Michi, okay. Michi macht Stand-Up seit?
Mai 2016 war der erste Auftritt und September 16 der zweite. Und seitdem mehrmals die Woche eigentlich.
Eigentlich, wenn jetzt Corona nicht wäre. Wir sind heute, haben den 21. April 2020. Nur zum kurzen Einordnen. Entschuldigung. Auf jeden Fall seit 2017. 16, 17. Mhm. Ja. Okay. Und du hattest ja im Prinzip von ganz Anfang an erlebt, wie da auch quasi diese Stand-Up-Szene in München aufgebaut wurde und sich entwickelt hat.
Ganz genau. Ich war dann eben, also so in meinem ersten Jahr, das war auch dann einer der Auftritte, wo wir uns begegnet sind, war ich wirklich deutschlandweit irgendwie auf sämtlichen Open Stages und Open Mics und so unterwegs, einfach um für mich selber Auftritte zu sammeln. Da habe ich, glaube ich, wirklich 80 Auftritte gespielt in einem Jahr. Und dann ging das langsam los, Ende 2017, dass Hans Thalhammer und Sebastian Ulrich Ja und Weiter die erste wöchentliche Show gegründet haben. Und mittlerweile haben wir da eine wirklich schöne Szene beisammen, wo du wirklich problemlos jeden Abend irgendwo deine 7 Minuten spielen kannst.
Genau, Open-Mic-Szene heißt in dem Fall vielleicht für die, die das noch nicht wissen, ist im Prinzip Open-Mic-Stand-Up ist, du gehst auf die Bühne, kannst alte Sachen runterspielen oder ganz neue Sachen testen und entweder es kommt an oder es kommt nicht an.
Ja, ganz genau. Es ist halt, das Schöne an den Open-Mic-Shows ist halt, dass so die Erwartung vom Publikum maximal gering ist. Weil du bist einer von 6 bis 8 oder manchmal noch mehr Comedians. Du hast 7 Minuten Zeit. Wenn du keinen guten Auftritt hast, haben dich die Leute so schnell wieder vergessen. Das heißt, du kannst machen, was du möchtest. Wenn du Anfänger bist, ist das der perfekte Rahmen, um einfach mal was auszuprobieren. Und wenn du schon erfahrener bist, ist das der perfekte Rahmen, um an neuem Material zu arbeiten.
Das ist wohl wahr. Du hast aber auch, glaube ich, mit Honey Who Montag die Show gehabt oder hast die Für-Freunde-Bar, ne?
Genau, Comedy für Freunde in der Für-Freunde-Bar, jeden Montag. Da wechseln wir uns ab. Also alle 2 Wochen moderiere ich und die Shows dazwischen moderiert er.
Ach, das ist ja auch cool. Dann habt ihr keine Doppelmoderation, sondern halt immer wirklich einer.
Genau, das war mir wichtig. Ich bin da eingestiegen, als die Show so ein halbes Jahr lief. Der hatte die ursprünglich mit Hanni zusammen gestartet, hatte noch eine zweite Show dann und das wurde ihm dann zu viel, deswegen hat er die dann abgegeben und das war mir wichtig, weil ich das immer so ein bisschen doof finde, wenn man die sich in der Mitte durchteilt, die Shows, weil der der die zweite Hälfte moderiert, der hat einfach all, der kriegt die Lorbeeren für das, was der in der ersten Hälfte erarbeitet hat. Und also jeder, der alleine die erste Hälfte moderiert, hat danach ein schlechtes Gefühl und wer die zweite Hälfte moderiert hat, ein gutes Gefühl. Also mein Eindruck früher und deswegen war mir wichtig, dass wir uns da immer komplett abwechseln. Und du kannst jetzt einfach, ohne dass es irgendwie komisch wirkt, ein Set spielen bei den Shows, die der jeweils andere moderiert.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist, macht es ein bisschen einfacher.
Auf jeden Fall.
Okay, bevor ich mich da jetzt ganz verzettel. Du hast, das war mein letzter Stand, als Hotelier gearbeitet?
Teilzeitrezeptionist, ja. Also das war so mein Brotverdienst während dem Studium zunächst noch und dann während den ersten 2-3 Jahren Comedy, bevor ich dann den Autorenjob bekommen habe letztes Jahr im Sommer, den ich jetzt habe.
Ah, okay. Darf man fragen, für wo du schreibst?
Ich schreibe für Valulis.
Das ist, Valulis kennt man. Kannst du gerne erläutern, ja?
Ja, genau. Das ist ein Funk-YouTube-Kanal, also ein öffentlich-rechtliches Format, das aber aktuell ausschließlich auf YouTube stattfindet. Philipp Valulis ist der Moderator und der hat ganz früher hat er Valulis sieht fern gemacht. Das war eine Fernsehshow und jetzt seit über 2 Jahren den Valulis-Kanal und seit letztes Jahr im Sommer noch den Valulis Daily. Das ist ein tagesaktuelles Format, wo einfach Montag bis Donnerstag abends ein Video hochgeladen wird über irgendein tagesaktuelles Thema, was jetzt gerade in den Medien unterwegs ist, was von uns so ein bisschen so Late-Night-mäßig lustig aufbereitet wird. Und das ist wirklich so, dass wir morgens um 9 im Meeting entscheiden, was wir abends um 8 für ein Video hochladen.
Ah, das ist ja cool.
Mega. Absoluter Traumjob, muss ich ehrlich sagen.
Ja gut, und du kannst per se unabhängig von Corona auch immer von daheim aus arbeiten, theoretisch.
Genau, ich muss wirklich sagen, da habe ich ein riesengroßes Glück. Nicht nur, dass ich jetzt angestellt bin mit einem Comedy-Job, sondern eben auch komplett im Homeoffice selbstständig bin. Ich arbeite nach wie vor so 8 bis 10 Stunden am Tag einfach hier an meinem eigenen Schreibtisch. Das heißt, was so normale Tagesabläufe angeht und auch das Finanzielle, kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass mich das bisher noch gar nicht trifft.
Und vor allem, das läuft ja dann immer noch, ne?
Ja, genau, das läuft. Also wir haben jetzt aktuell so 4-5 Leute, die noch im Büro ausharren unter strengen Sicherheitsauflagen und der Rest arbeitet von zu Hause.
Ja, das ist echt nice. Freut mich für dich, wirklich. Weil können ja aktuell aufgrund dessen, weil ja alle werden als nicht systemrelevant bezeichnet, quasi alle Jobs, die Spaß machen oder Spaß verbreiten, werden als nicht systemrelevant beschrieben, was schade ist, weil die Leute einfach bekloppt werden. Also mir hat eben eine von meiner ehemaligen Arbeitsstelle erzählt, ja, ist Bäckereifachverkauf, muss man dazu sagen. Die hatte mit Handschuhen Brot angefacht und dann wollte die Brötchen anfassen und dann hat die Kundin darauf bestanden, dass man doch bitte neue Handschuhe anzieht.
Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich in den Bäckereien ist das ein großes Thema, gerade mit welcher Hand man das Geld und mit welcher Hand man die Lebensmittel anfasst.
Nee, die ziehen wirklich jedes Mal neue Handschuhe an. Jedes Mal. Die haben einen Plastikverbrauch ohne Ende. Und ich habe mir dann so, vor Corona hat es kein Schwein interessiert, ob du das mit Handschuhen oder ohne Handschuhe anfasst. Und B, auf dem dreckigen Geld sind viel mehr Bähkörper drauf als auf dem Brot.
Ja, das stimmt.
Aber das wissen die Kunden ja nicht, weil die immer schlauer sind. Ne? Das,
Oh ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Also das ist so das, was der Rezeptionsjob mir auch gelehrt hat.
Also das muss man viel Geduld haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe mir immer gedacht, boah, ich würde dem jetzt gern so eine gute Antwort geben, aber ich darf nicht.
Okay, ich dachte, dass du deinen Satz anders enden wirst. Ich würde dem jetzt so gerne voll eine aufs Maul hauen. Das war nämlich so mein Gedanke gerne mal.
Ja, oh Gott, ey.
Also ich bin kein gewalttätiger Mensch, wirklich nicht, aber in manchen Momenten an der Rezeption, vor allem bei Nachtschichten, habe ich mir echt gedacht, jetzt hilft nur noch physische Gewalt.
Aber das ist ja geil, dass du kreativ deine Brötchen quasi verdienst. Und du hast neben dem Stand-up ja auch deinen eigenen Podcast Warum Comedy.
Mhm, genau.
Zu dem möchte ich jetzt mal kurz zu sprechen kommen, weil der hieß davor ja Warum Stand-up.
Genau so ist es.
Warum der Namenswechsel?
Weil ich einerseits mich damit ein bisschen in eine Ecke gemalt hatte, weil ich natürlich ist es auch nach wie vor so, dass ich mich hauptsächlich mit Stand-Up-Comedians unterhalte. Es ist ein Interview-Podcast, wo ich jeden Freitag einen anderen Gast habe. Und aber es ist halt schon so, dass ich immer wieder Leute angefragt habe, die dann gemeint haben, so, ja, aber ich mache ja jetzt nicht so ganz traditionell Stand-up und ich weiß jetzt nicht, was deine Zuhörer davon halten, wenn ich jetzt da bin, dann kriege ich da irgendwie einen Shitstorm ab. Das ist einerseits Schwachsinn, weil ich knapp 18 Zuhörer habe, andererseits ist es auch, und das waren öfter mal so die Dinge, und was noch dazu kam, ist, dass ich ab und zu mal das Gefühl hatte, jetzt so ein bisschen zum politischen Sprachrohr für militante Stand-Upper im deutschsprachigen Raum geworden zu sein.
Hans Thalhauer.
Völlig absurd, dass du jetzt ausgerechnet auf den kommen würdest. Aber nicht nur. Also es gab wirklich Leute, die dann so zu mir kamen und haben so gesagt, so, ja, ich freue mich, dass ich endlich mal bei dir bin, weil ich habe jetzt hier auch eine Liste an Sachen und Themen über Gag-Klau und hier und da geht ja gar nicht, was der macht und sowas. Und das hat mir ein bisschen gestunken und das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass ich sage, ich nenne das jetzt Comedy und dann kann ich mich auch mit Kabarettisten, mit Musikcomedians, mit Comedy-Autoren, mit allen möglichen unterhalten. Es soll nach wie vor um Comedy gehen und um Stand-Up auch hauptsächlich, aber ich möchte mich da nicht auf Stand-Up
nicht,
und
die nicht eingrenzen Politik quasi. Ausnehmen.
Genau.
Okay. Das finde ich cool. Und nochmal unabhängig vom Podcast und von deinem Stand-Up, du hattest auch, und ich weiß nicht, ob das nochmal in Planung ist, aber du hattest auch noch quasi eine Late-Night-Show, Sonntagabend-Brunch.
Genau, mein Sonntagabendbrunch, mein gutes altes Herzensprojekt, das wirklich, das ruht aktuell gerade ein bisschen. Da war eigentlich der Plan, das neu zu rebranden und noch ein bisschen größer zu machen. Gab es da ein bisschen Absprachprobleme mit der neuen Location und dann hatte ich halt meinen Autorenjob auf einmal. Deswegen sind wir quasi aus der alten Location raus und konnten nicht in die neue rein und deswegen ruht das jetzt so seit 8-9 Monaten erstmal. Ist aber auf jeden Fall was ich wieder machen möchte. Und ja, das war bisher eine reine Bühnen-Talkshow, die wir zwar auch mit einer Kamera aufgezeichnet haben, aber es war hauptsächlich dafür konzipiert, dass wir das vor Publikum machen. Das hatte ich zusammen mit meinem guten Kollegen Pajo, der eine Ein-Mann-Band ist, der wirklich, also ursprünglich hatte ich wirklich geplant, ihn nur als meine Band eben zu haben, dass ich so den David Letterman mache und er so der Paul Schaefer ist. Und da hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, weil er auch ein sehr, sehr lustiger und extrovertierter Typ ist, damit so ein ziemliches Gegenteil von mir, sowohl was lustig als auch was extrovertiert angeht. Das hat so gut funktioniert, dass wir dann im Laufe der Show immer mehr zu fast gleichberechtigten Moderatoren geworden sind.
Was gut ist, wenn das harmoniert.
Ja, total. Und wir haben uns dann so die Improbälle hin und her geworfen und so. Und das war schön und dann auch immer ein langes Interviewsegment gehabt und Kollegen, Comedy-Kollegen und Musiker dann bei jeder Show dabei gehabt.
Was ich mich natürlich frage, das interessiert mich jetzt als Künstler, Veranstalter, worin
kamen Leute?
Bitte?
Ist das die Frage, kamen da auch Leute?
Nein, das glaube ich, glaub ich dir sofort, wenn du sagst, da kamen Leute, dann glaube ich dir sofort. Nee, meine Frage ist, was war für dich du bist ja dann auch in eine andere Haut, Figur, Rolle geschlüpft. Du warst ja dann nicht mehr der klassische Stand-Up-Comedian, sondern hattest ja eine andere Rolle an dem Abend. Was war für dich das große oder die große Überwindung, in diese Rolle reinzukommen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, es ist auf jeden Fall was völlig anderes, so eine Show zu machen, wie wenn du jetzt irgendwie einen Stand-Up-Abend moderierst oder einfach nur als Stand-Upper auf der Bühne stehst. Witzigerweise war die größte Umstellung für mich eine Hardware-Umstellung, weil ich ein Funkmikro an der Backe hatte, so ein kleines kabelloses Ding und keine Handgurke mehr. Und das war so eine Umstellung, weil ich irgendwie dann, als ich das angefangen habe, das war im Januar 2018, also so, da hatte ich dann so anderthalb Jahre lang immer ein Handmikro, das ich mir irgendwie ans Kinn gedrückt habe, um da reinzusprechen und auf einmal musste ich mit beiden Händen gestikulieren.
Ja.
Und bei so einem Anfangsmonolog, der da möglichst souverän und irgendwie in die Show einleiten soll und dann stehe ich da und irgendwie, also ich hatte auch einen Anzug an und da kannst du halt auch nicht wirklich elegant irgendwie die Hand in die Tasche stecken oder so. Da gibt es ein paar ganz lustige Videos, wie ich verzweifelt versuche, irgendwas mit meinen Händen zu machen, während ich versuche zu sprechen.
Moderationskarten sind das Geheimnis, glaube ich.
Ja, hatte ich dann auch, aber das war so ein bisschen der Gedanke, weil ich ein großer Craig Ferguson-Fan bin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hatte lange die Late-Night-Show, die nach David Lettermans Late-Show lief, die Late-Late-Show, die jetzt James Corden übernommen hat vor ein paar Jahren. Der war so ein kompletter Anarcho. also er hat auch Late Night gemacht, aber war gegen alles, was, was so diese Konformitäten angeht.
Kein Mikro.
genau, ja. Keine Kamera.
Keine Band.
Band hatte er tatsächlich nicht. Er hatte einen Sidekick, das war ein schwules Roboter-Skelett.
Ah, wie geil.
Das war Jeff Peterson und so in die Richtung. Und dann hatte er so zwei Leute in einem Pferdekostüm, die immer mal wieder auf Knopfdruck reinkamen und irgendwie rumgetanzt haben und so. Oh Gott. Das war so das seine. Und sein großer Move am Anfang von jedem Interview war, dass er die Karte genommen hat, die sein Team ihm geschrieben hat mit den Fragen drauf und er die demonstrativ zerrissen hat.
Aber das kann natürlich auch ein Stilmittel dann am Ende sein, wenn das jede Folge so passiert, ne?
Das war wirklich, also bei jedem einzelnen bei jedem einzelnen Interview hat er das gemacht, dass er diese Karte zerrissen hat. Und weil er eben gemeint hat, so, ich habe mich jetzt, wenn ich schon alles wüsste, was ich dich fragen möchte, dann habe ich keinen Grund mehr, dich zu fragen. Und so hat er, das war auch so ein bisschen das Konzept von der ganzen Show. Und deswegen habe ich mich auch eine Zeit lang dagegen gesträubt, wirklich Karten zu haben. Wir haben dann noch verschiedene Segmente gehabt, wo ich natürlich ein paar Sachen ablesen musste. Aber so diesen Monolog wollte ich möglichst stand-upig halten, aber trotzdem kein Mikro in der Hand haben. Das war dann so die größte Umstellung tatsächlich.
Stelle ich mir schwierig vor, wenn vor allem, wenn du vorher was anderes gewohnt bist, ne?
Mhm, total.
Bei mir war eine andere Richtung. Ich hatte eine lange Zeit Headset gehabt und musste mich dann wieder an die Handfunke gewöhnen.
Stimmt, ja, du hast, früher hast du es ja mit so einem Ding. Wie kam denn die Entscheidung, dass du doch wieder zum normalen Mikro gehst?
Renate Berger vom Quatsch Comedy Club hat mir dazu geraten und hat gesagt, dann kann ich eher besser mit Lautstärke spielen und damit hatte sie absolut recht. Mhm. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, die Klangmembran bei einem großen Handmikrofon ist besser, weil sie mehr aufnimmt von dem Gesprochenen als ein kleines Headset.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Mhm, und daraufhin habe ich mich dann mit dem Herrn Schumacher, dem Haupttechniker von Quatsch Club, auseinandergesetzt, ob es weil ich einen Sprachfehler auf S habe, ob es S-Laut-spezifische Mikrofone gibt. Und ich glaube, es gibt welche, die, aber die exorbitant teuer. Man hat da ja auch gewisse Schmerzgrenzen. Aber es ist für mich absolut besser, jetzt wieder mit Handfunke zu arbeiten. Oder mit Handmikrofon, so. Muss ja kein Funk sein, aber Handmikrofon ist auf jeden Fall besser. Mhm. Genau. Okay, Sonntagabend-Brunch lief dann wie lange?
Das lief 9 Ausgaben über nicht ganz anderthalb Jahre.
Okay.
Also es war so monatlich, also ich habe vorher scherzhaft gesagt, kamen da Leute, weil das tatsächlich ein großes Problem war, da wirklich Leute zu mobilisieren, weil wir da beide noch nicht so erfahren waren und auch die Location jetzt nicht so von sich aus eine große Menge an Leute für Comedy-Shows gezogen hat. Und das haben wir ursprünglich, also die ersten 6 Shows haben wir wirklich monatlich gemacht. Und dann haben wir es auf so einem 2-Monats-Rhythmus uns dann eingependelt und so weiter. Also insgesamt waren es 9 Shows.
Okay, wurde das dann zunehmend mehr angenommen von den Leuten?
Das geht dich überhaupt nichts an.
Okay, ich weiß es nicht.
Nein, Spaß. Es kam sehr drauf an, wie wir das vermarktet haben. Wir hatten immer so ein übergeordnetes Thema. Und als es so um irgendwie Sex und Dating ging, waren wir das erste und einzige Mal wirklich voll, waren wirklich ausverkauft. Und dann ging es um Fußball. Da hatten wir tatsächlich den Co-Trainer vom TSV 1860 München da, was so ein absolut cooler Gast war. Und das war auf einmal wieder so mittelbesucht und so. Also es war immer schwierig. Also es war leider nicht festzustellen, dass es von Mal zu Mal mehr Leute wurden.
Okay, aber themenspezifisch, gut, da wissen die Leute eher, worauf sie sich einlassen können, ne?
Vorher schon. Das war auch so unser Gedanke dabei. Und also, um nochmal auf deinen Anfang zurückzukommen, das Projekt ruht gerade, aber ich habe es auf jeden Fall vor, es in irgendeiner Form wieder aufleben zu lassen. Vielleicht nicht ganz genau so wirklich so angelehnt an die alten Late-Night-Formate, sondern ich habe auch so ein bisschen Bock, was Moderneres, was Neueres zu machen, was vielleicht noch stand-upiger ist.
Okay.
Das ist was, was immer noch so im Hinterkopf rumschwirrt, aber ich bin gerade mit dem Job und Podcast und so sehr ausgelastet, dass ich da jetzt erstmal gucken muss, wann ich da wieder
Zeit hab
dafür, genau.
Vor allem, bist du denn momentan in der Corona-Zeit selber für dein Stand-up kreativ oder bist du nur für Valulis kreativ aktiv?
Ich bin aktuell nur für Valulis und noch für so ein kleines zweites Projekt für Smile, das ich gerade noch mitschreibe, kreativ. Mein eigener Stand-up tue ich mich echt schwer, muss ich sagen. Also ich habe so ein paar alte Auftritte mir wieder angeguckt, um da ein bisschen was zu optimieren vielleicht. Aber jetzt was komplett Neues zu schreiben, macht mich ehrlich gesagt eher traurig gerade, weil ich einfach nicht weiß, wann ich es wieder machen kann. Und dadurch, dass wir hier so eine coole Szene haben, dass du wirklich mehrmals die Woche einfach irgendwo auch ganz schnell mal auf eine kleine Bühne springen kannst, habe ich meinen Schreibprozess auch dementsprechend angepasst, dass okay. ich jetzt keine komplette Nummer durchschreibe, sondern ich habe so ein paar Stichpunkte, so ein paar Ideen und das probiere ich einfach mal aus. So zwischen so zwei, drei sicheren Nummern einfach mal was ein paar Wörter rausgekotzt und schau, was hängen bleibt. Und mit dem Prozess ist es halt schwierig jetzt, wenn ich nicht weiß, wann es wieder weitergeht, was Neues zu schreiben. Dann müsste ich oder werde ich wahrscheinlich auch meinen Prozess wieder ein bisschen umstellen müssen, um erstmal eine ganze Nummer zu schreiben, bevor ich sie das erste Mal ausprobiere.
Und um dieser, sagen wir mal, Traurigkeit zu entrinnen, lenkst du dich anders ab?
Ich habe wieder das Trinken angefangen.
Stricken?
Trinken.
Trinken?
Trinken wäre schön. Trinken, ja.
Trinken, also Alkohol trinken.
Alkohol, ja. Nein, also nicht viel. Ich trinke ab und zu ein Weinchen am Abend. Aber es ist tatsächlich so. Also wie gesagt, ich bin ja unter der Woche noch wirklich am Arbeiten und ich versuche da auch so einen strengen Tagesablauf zu machen, dass ich um 7 aufstehe und dann wirklich bis 6, 7 einfach meinen Tagesablauf so mache, wie ich ihn auch machen würde, wenn ich im Büro bin. Aber dann ist irgendwann abends und irgendwie so kreative Sachen kann man schon immer machen, aber irgendwann hast du halt keinen Bock mehr und dann schaust du dir irgendwas an oder so und dann merkst du schon, dass jetzt das Auftreten
ja.
gekommen wäre in deinem normalen Tagesablauf. Und gibt schon immer wieder Momente, vor allem am Wochenende, wo ich echt merke, wie mich das doch traurig macht, dass es gerade nicht geht. Aber die brauche ich auch zur Entspannung. Also dann liege ich einfach viel rum und gucke irgendwas Dummes.
Okay, weil ich ja manche Instagram-Story von dir gesehen habe, in denen du Luftschlagzeug spielst.
Ja.
Kannst du Schlagzeug spielen?
Ich spiele Schlagzeug, seit ich 11 Jahre alt bin. Das ist, habe ich viele Jahre, ich hatte 5 Jahre lang Unterricht. Ich habe auch danach noch oder übergreifend 6 Jahre lang in der Band gespielt. Schlagzeug ist mein Ding. Ich habe jetzt, seit ich Stand-Up mache und seit ich wirklich ernsthaft Stand-Up mache, leider auch kein eigenes Schlagzeug mehr zu Hause. Und das war so jetzt in der am Anfang der Quarantäne so ein bisschen ein Ding, weil ich da schon lange wieder Bock drauf hatte, habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht mal zu irgendwelchen Songs in der Luft Schlagzeug zu spielen. Und das hat überraschend gut funktioniert und wurde auch überraschend gut angenommen, dass ich jeden Abend irgendwie so eine ganz kleine Instagram-Story gemacht habe, wo ich zu irgendeinem Song, der einigermaßen anspruchsvoll ist, in der Luft Schlagzeugspiele dazu.
am anspruchsvollsten sind natürlich Songs ohne Schlagzeug, ne?
Ja. Da musst du halt beschäftigt aussehen. Ich habe in der Schul-Big Band gespielt, da kam das regelmäßig vor, dass du so ein paar Minuten hattest, wo du gerade nicht gebraucht wurdest und da musstest du halt auch ernsthaft gucken, trotzdem konzentriert schauen, obwohl gerade nichts passiert.
Oh Gott,
ey. Und im besten Fall auch noch irgendwie jetzt 48 Takte zählen. Das war immer schön, wir hatten so das Notenblatt und dann hattest du so einen Takt, wo aber einfach nur so ein schwarzer Balken drin war und drüber stand halt 48. Und das heißt, du hast jetzt 48 Pause, aber wehe, du verzählst dich.
Oh mein Gott, ich wollte das ein bisschen vergleichen gerade, wie du bist bei einem Fußballturnier, Großfeld, als Torwart und deine Mannschaft spielt aber nur offensiv und du musst trotzdem irgendwie wach sein und da sein, aber du hast nichts zu tun.
Ja, das kann man ziemlich gut vergleichen. So, du darfst dich nicht komplett entspannen, also du darfst dich jetzt nicht hinlegen, aber wirklich zu tun hast du auch gerade nichts.
Das ist schrecklich, ich sag dir das. Ich hatte einmal so ein Turnier und abends hatte ich die Krämpfe meines Lebens.
Ja, weil du so angespannt warst. Weil
ich super angespannt war. Es war ein Kleinfeldturnier, muss man dazu sagen. Und ich dachte so, boah, die brauchen ja einfach nur einen Pressschlag einmal richtig gut zu schlagen von da hinten und dann kann er auch hier landen, ne? Also, aber
das ist sehr, sehr witzig, weil ich habe nämlich tatsächlich genau diese Erfahrung auch gemacht. Ich habe nämlich auch sehr lange aktiv Fußball gespielt und das ist beides gelogen. Es war sehr kurz und sehr passiv. Ich war in der E2, war ich eine Saison lang Ersatztorwart, was alles über meine sportlichen Fähigkeiten aussagt, wenn du mit 10 Jahren Ersatztorwart bist. Und ich hatte ein Spiel, was wir gegen die wirklich schlechteste Mannschaft in unserer Liga hatten, was wir dann, glaube ich, 6-0 gewonnen haben. Die haben am Ende dann auch ihre Saison, wo sie, glaube ich, 16 Spiele hatten, mit über 100 Gegentoren beendet. Und Und ich hatte genau das, was du sagst, so, aber ich habe irgendwann aufgehört, mich anzuspannen, glaube ich. Ich habe mich auch irgendwann mal hingesetzt, weil das, ich hatte einfach wirklich nichts zu tun. Ich habe einen Abschlag gemacht oder einen Abstoß gemacht, weil irgendwo an der Eckfahne der Ball ins Auslief.
Oh Gott, wie spannend.
Aber cool, dass wir da beide dieselbe Erfahrung gemacht haben. Ja, bei mir war es Gott sei Dank nur das eine Spiel.
Ich hatte das, boah, das war ein ganzes, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, lass es, er hat 2009 Abi gemacht. Ich glaube, das war 2013 oder 2014 habe ich das erlebt. Oder? 2012? Nein, das war 2011. Es war vor meinem Beinbruch. Ich habe mein Bein selber gebrochen. Das habe ich auch noch hingekriegt.
Oh, wow. Auch bei einem langweiligen Fußballspiel, weil du dachtest, ich versuche jetzt mal, ob ich mir mein eigenes Bein brechen
kann. Halle, ich war ausnahmsweise in der Halle Feldspieler und dann hat einer von rechts gegrätscht und dann habe ich gedacht, ja gut, dann spiele ich den Ball über die Bande, springe über die Grätsche und dann nehme ich den Ball mit bei der Drehung und das hat theoretisch, das hat geklappt. Er hat gegrätscht, ich habe den Ball über die Bande gespielt, an ihm vorbei damit, ich bin über die Grätsche gesprungen, habe mich umgedreht und dann habe ich mir dabei den Fuß abgedreht.
Au.
Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hä, du hast mich doch gar nicht berührt. Da sagte er, ja, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall geknallt.
Ja. Ah, das ist, ja, nee, das ist mir bisher sowas mehr erspart geblieben bisher.
Das braucht kein Mensch.
Das glaube ich
die
auch,
Ärzte ja. Die Ärzte waren sehr irritiert, als ich gesagt habe, was haben die gesagt? Ist das ihr erster Knochenbruch? Ich dann so, ja. Hä?
Also, ja, das war so eine dumme Aktion, das muss doch öfter passieren.
Ich dachte so, warum sollte ich jetzt sagen, boah, nee, ist mein Zehnter, soll ich stolz drauf sein, Digga? Knochenbruch braucht keiner. Es gibt keine gute Jahreszeit für einen Knochenbruch. Es war damals Winter. Das war die Hölle.
Nee, ich habe mir einmal den Arm gebrochen tatsächlich. Also ein Beinbruch ist mir erspart geblieben, aber ich habe mir einmal Elle und Speiche durchgebrochen.
Ach Gott.
Beim Inlineskaten, aber ich hatte Glück, dass ich, dass da nichts verrutscht ist. Das heißt, ich musste nicht operiert werden oder so. Aber das war auch so. Und mein Vater, ganz der Pragmatiker, meinte, stell dich nicht so an und geh ins Bett. Das heißt, ich habe eine Nacht mit unverarztetem Elle und Speiche durchgebrochen geschlafen.
Oh Gott, ey.
Und es war die erste Woche der Sommerferien. Wie du sagst, es gibt keinen guten Zeitpunkt für sowas.
Es ist wirklich schlimm, weil einer meiner Freunde damals in der Schulzeit hatte sich in der aller, war auch glaube ich im Abi-Jahr, hat er sich in der ersten Woche von den Sommerferien sich eine Verbrennung dritten Grades zugezogen. Er war dann irgendwie 6 Wochen im Krankenhaus. Das ist auch so ein Depp gewesen. Und zwar hat er gemeint, er muss Benzin kochen und dann hat er Feuer gefangen. Boah. Und dann anstatt, dass er dann eine Löschdecke nimmt, hat er halt einen Feuerlöscher genommen.
Okay. Und hat er Meth gekocht oder was war das? Was
hat er hat davor? Benzin gekocht, genau. Und dann hat er dadurch, dass es in dem Fall der Feuerlöscher hat dann das ganze heiße Öl auf deinen Oberarm oder auf deinen kompletten Arm. Ah. Er hatte von der Hand bis zum Hals oben den rechten Arm verbrannt.
Wow. Oh, das spüre ich gerade. Das ist ja
das ach, krass. Braucht auch kein Mensch.
Nee, wirklich nicht.
Okay, aber kommen wir zurück zu dir, Michael. Das ist viel wichtiger. In deinem Podcast, warum Comedy? Hast du, ich weiß, es ist, ich habe das Gefühl, er ist nicht dein absoluter Lieblingsgast, aber er ist der Lieblingsgast deutscher Podcasts, Hans Thalhammer.
Ja.
Ich habe so eine These. Ich glaube, die Podcasts gehören nicht anderen, die gehören alle Hans. Der okkupiert die alle.
Hans ist so ein bisschen wie die Queen mit den Schwänen. Einfach alle Schwäne in ganz Großbritannien gehören der Queen und alle Podcasts in ganz Deutschland gehören Hans Thalhammer.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast erzählt hat, wir hätten uns am 20.03. im Quatsch Comedy Club gegeneinander roasten müssen.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ich habe so krass gutes Material geschrieben und habe mich so geärgert, dass es nicht geklappt hat.
Ja, ihr wart ja miteinander auf Tour, oder?
Wir waren auch 3 Tage auf Tour beim Chaos Comedy Club, genau.
Ja, da hast du ihn dann wahrscheinlich auch gut genug kennengelernt, um ihn mal ordentlich roasten zu können.
Ah, es ist einfach so gut. Es wäre so gut geworden.
Ja, nee, also Hans ist halt einer meiner ältesten Freunde, dadurch, dass er halt zusammen mit Basti die Ja und Weiter Show gestartet hat. Das heißt, wir kennen uns sehr lange und er war halt so einer der ersten Kontakte in München, mit dem ich auf einer Wellenlänge war. Also okay. Es gibt ja in München schon Leute, die das länger machen, aber mit Hans hat es halt sofort geklickt und wir waren einer Meinung bei vielen Sachen und so. Und ich unterhalte mich einfach gerne mit ihm und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, das im Podcast zu machen, dann auch auch gerne dort und ja, wie du schon sagst, er ist auch Es ist tatsächlich nach wie vor mit Abstand die meistgeklickte Folge, die erste Folge, die ich mit ihm gemacht habe, der Rant über die Münchner Comedy-Szene. Der ist ja auch critically acclaimed, die Folge.
Es ist, wenn es euch interessiert, reinhören. Ist auf jeden Fall eine der lustigsten Folgen, weil ich höre deinen Podcast unregelmäßig, aber ich höre ihn, weil ich weiß, ja, tut mir leid.
Nein, also es freut mich, dass du ihn hörst, weil das ist ja...
Aber ja gut, ich höre, also ich habe viele abonniert, aber ich höre mir halt nicht unbedingt jede Folge an. Ne? Also der ist Podcast, den ich am meisten höre, ist immer noch Zeitverbrechen. Das habe ich am Sonntag auch zu Florian Simbeck gesagt, also, es gibt aktuell für mich keinen besseren Podcast als Zeitverbrechen. Mhm. Weil er einfach absolut nichts mit dem zu tun hat, was wir eigentlich so produzieren. Weil du ein unglaubliches Gefühl hast, du bist wirklich mittendrin und du bist in diesem Kriminalding und denkst dir so, oh, krasser Roman, und du weißt, fuck, das ist einer von wie vielen Millionen deutschen Fällen in der Kriminalgeschichte Deutschland der letzten 20 Jahre. Mhm. So, und das ist halt dann das Perverse, ne? Also wenn du dann irgendwie die Folge da hast, Kind im Kühlschrank.
Oh Gott, ja, die Folge war schrecklich, ja.
Traurig vor allem. Es ist halt
also schrecklich, schrecklich gut. Genau das, was den Podcast auch ausmacht, ja.
Man muss einen stabilen Magen teilweise haben.
Mhm. Ja, was mich also so als Nerd für so Sachen und für Gespräche total fasziniert an dem Podcast ist, das sind einfach zwei Leute, die seit 30, 40 Jahren professionelle Journalisten sind, und das hörst du halt einfach auch an der Art und Weise, wie sie miteinander sprechen.
Und auch wenn die Hauptleiterin, ich weiß den Namen gerade nicht.
Sabine Rückert
ist, glaube ich, auch, hat ja, glaube ich, auch Jura studiert. Und ist Jura-Journalistin oder Kriminaljournalistin, und er selber ist ja auch der Wirtschaft.
Ja.
Ich glaube, er ist ja irgendwie auch dem
Wirtschaft. Oder ich glaube, der ist der Ressortleiter Wissenschaft von der Zeit.
Wissenschaft oder Wirtschaft? Wird, ja. Irgendein von beiden war es, genau.
Alles dasselbe.
Genau, ein und dasselbe.
Kennst du den anderen Podcast von ihr auch, den Unter Pfarrerstöchtern? Das ist ja dein Thema auch.
Nee, kenne ich nicht. Den musst du mir nachher mal zeigen.
Ja, sehr gerne. Also sie ist ja... eben Pfarrerstochter und hat den Podcast zusammen mit ihrer Schwester, wo sie sich über die Bibel unterhalten.
Ach, wie krass, das ist interessant.
Kann ich sehr empfehlen.
Das ist, wusste ich nicht, dass sie das auch noch hat. Unabhängig von Zeit?
Ich glaube, dass der schon unter derselben Produktionsfirma und so läuft, aber das ist jetzt nichts, was du merken würdest. Also die unterhält sich halt mit ihrer Schwester.
Ah, okay, cool. Kommen wir nochmal zu deinem Podcast. Warum Stand-up? Warum Comedy? So. Genau, du hattest ja letztens auch Maxi Stettenbauer drin. Und auch Sebastian Ulrich hast ja auch da, Falk Pirschek, Alex Opatow, auch eine geile Folge. Da habe ich auch sehr gelacht. Vor allem, weil ich die Folge als Inspiration genommen habe für meinen Roast gegen Hans Handelein. Wie kommst du, also klar, du an die Münchner und so, kommst du an die Gäste so dran, aber die anderen schreibst du an oder wirst du angeschrieben? Ich weiß es nicht, wie du das machst.
Also ich habe jetzt bis zur Quarantäne eigentlich immer darauf bestanden, dass ich meinen Gästen persönlich gegenüber sitze, was mir einfach wichtig war, irgendwie für das Gefühl der sozialen Interaktion und für Vor- und Nachgespräche und so. Deswegen habe ich dann schon Leute angefragt, einfach auch in Städten, wo ich demnächst sein würde. Und so, ja. Also das ging dann eher daher. Oh,
stimmt, du warst ja einmal auch mehrere Tage in Köln, ne? Da hat ja auch Klarkan Artisch und
genau.
Weiß ich, wenn du da alles aufgezeichnet hast.
Da war also Jan van Weide, Tobi Freudenthal, Bora, Vicky Blau, Lukas Wanke und Serkan, genau, die sechs. Damit habe ich meine Sommerpause überbrückt mit den Folgen da. Und es war sehr gut, dass ich die Folgen da aufgenommen habe, weil ich hatte da vier Termine im Wirtshaus in Köln und bei diesem Sommerspecial, und ich konnte einen davon spielen, weil bei den anderen dreien zwei Leute da waren, weil es waren 40 Grad draußen und Sonnenuntergang irgendwie um 22 Uhr. Das heißt, da wäre zu den
Shows. Suboptimal.
Ja, zu den Shows ist keiner gekommen, aber immerhin konnte ich 7 Podcast-Folgen machen. Nee, genau, auf jeden Fall, das war dann immer so ein bisschen davon abhängig, was denn, also wo ich denn bin und mit wem ich aus dieser Stadt gerne mal sprechen würde. Es war tatsächlich eigentlich immer so, dass ich die Leute gefragt habe. Viele Folgen, wie du schon sagst, mit den Münchnern sind natürlich mit Freunden, weil ich hier in der Münchner Szene einfach auch mit allen recht gut befreundet bin durch die Open Mics. Und jetzt in der Quarantäne habe ich mir halt als vorgenommen, da es jetzt nicht mehr darauf ankommt, dass wir in derselben Stadt sein müssen, kann ich endlich so eine Bucketlist abhandeln an Leuten, die ich schon immer dabei haben wollte. Und da war Maxi Stettenbauer eben auch dabei. Es ist jetzt noch nicht so, dass die Leute auf mich zukommen und unbedingt bei mir im Podcast sein wollen. Das hat schon auch immer sehr viel mit Überzeugungskunst zu tun. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen ganz froh drum, weil ich glaube, ich wäre sehr schlecht darin, Leute abzuwimmeln. Irgendwie, wenn jetzt jemand sich sehr penetrant versucht, in meinen Podcast einzuladen. Das ist der Grund, warum Basti Ulrich alle 10 Folgen da ist, weil er das nämlich geschafft hat.
Ah, wow.
Nein, das sage ich nur so. Es ist die halbe Wahrheit, aber Basti ist ein sehr, sehr guter Gast. Basti hat sehr viel Ahnung und Basti hat auch so eine ganz eigene Energie, sagen wir mal, die auch dem Podcast alle 10 Folgen mal ganz gut tut, wenn alle immer nur davon gesprochen haben, wie schön alles ist. Es ist schön, wenn Basti auch mal vorbeikommt und seine Sicht der Dinge präsentiert.
Okay. Also, ich finde es cool. Es ist ähnlich. Du musst ja auch immer irgendwie einen guten Draht zu den Leuten haben.
Genau, das war mir halt eben auch so der Grund, warum ich das persönlich machen wollte und warum ich mir die Leute ausgesucht habe.
Ja, ich verstehe, weil ich wollte auch immer bei dir in den Podcast gehen, kommen und dann habe ich gedacht, fragt er mich nicht, weil ich selber so ein Format habe oder weil ich ein Arschloch bin. ich könnte sagen, der einzige Grund, warum Michi Mauder mich nicht einladen könnte, wäre, dass ich eine sehr ambivalente Haltung zu kostenlos Shows habe. Das weiß man ja vielleicht. Und ich hatte letztens, glaube ich.
Ja, aber.
Ich glaube, ja, ich habe Thomas Kornmeier, der ja auch mal in deinem Podcast war, ein Berliner Stand-Up-Comedian, habe ich mal gesagt, dann so: Mir geht es um die Wertschätzung von Kunst. Und er sagte: Ja, wie meinst du das denn jetzt? Und ich dann so: Naja, mir geht es nicht darum, dass die Leute, die Konsumenten denken, Kunst ist nichts wert oder was nichts kostet, ist nichts wert, sondern du als Stand-Up-Comedian denkst dir auf die, also in Berlin ist das ja oft so, dass du am einem Tag 2 oder 3 Mal auftreten kannst. Da ist es halt auch so, man weiß einfach diese Zeit auf der Bühne nicht zu schätzen. Das ist so als Künstler, ne? Du sagst einfach, oh, war ein scheiß Auftritt, scheiß drauf, ich bin in 10 Minuten woanders.
Ja,
und das ist halt so meine Meinung.
Von Anfang an schon schlechter.
Da bekam ich auch noch mal ein Lob von Thomas über diese Denke, weil er gesagt hat, okay, so hat er das halt noch nicht betrachtet.
Ja, das ist aber, also dann ist was mit deinem Mindset nicht in Ordnung, wenn du von der Bühne gehst nach einem schlechten Auftritt und das sofort abschütteln kannst, meiner Meinung nach. Ich sehe das, also ich muss ehrlich sagen, ich bin diese Diskussion ein bisschen leid. Ich finde, jeder soll auf den Shows spielen, die ihm gefallen und wenn ihm andere Shows nicht gefallen. Ich habe jetzt noch keinen signifikanten Einbruch in irgendwelchen Shows erlebt, weil seit es unsere Shows gibt. Und es ist für mich einfach so ein bisschen wie für einen Fußballer. Also jemand, der sagt, er will keine Open Mic spielen, ist für mich jemand, der wäre zum Beispiel ein Fußballer, der sagt, er macht kein Training, sondern nur Freundschaftsspiele.
Okay, ja.
Weil das ist für mich einfach, wie ich vorher auch gemeint habe, für meinen Schreibprozess einfach wichtig, dass ich das von Anfang an auch mal in irgendeiner Form vor dem Publikum gespielt habe. Weil wenn ich jetzt das 10 Minuten mir einfach einen Text schreibe, der 10 Minuten lang ist und dann erst feststelle, dass den keiner lustig findet, habe ich mich schon so in die Idee verliebt, dass ich das ein Jahr lang spiele und immer so mittelmäßige Reaktionen bekomme zum Beispiel.
Ja.
Und Also
ich will natürlich nicht sagen, gesagt, dass man das abschaffen soll. Mir geht halt einfach nur um die Wertschätzung der Kunst, dass man das halt nicht wertschätzt als Künstler.
Aber was auch noch dazu kommt, ist in der Berliner Szene und hier in München ist das auch in Planung, was jetzt natürlich eingebremst wurde, aber wir sind auch noch sehr viel kleiner als die in Berlin. Am Wochenende gibt es keine kostenlosen Open Mics, beziehungsweise da wird, die sind da aggressiv spendenbasiert und ich weigere mich auch gegen den Begriff kostenlos ein bisschen. Der ist natürlich cool, den mal anzulocken und sowas, um die Leute anzulocken, aber in der Vermarktung der einzelnen Shows steht immer spendenbasiert. Das ist mir wichtig, also zumindest bei meiner Show steht das, weil die Leute, da soll gefälligst auch jeder was zahlen, wenn er rausgeht. Und in Berlin, was ich sagen wollte, ist am Wochenende so, dass da nichts der Veranstalter für sich einsteckt, sondern da werden alle Shows dann unter den Künstlern aufgeteilt. Das heißt, du hast auch als Berliner Comedian dieses Ziel vor Augen, irgendwann mal zu den Wochenendshows eingeladen zu werden, wo du dann
Geld. Das ist okay, das ist eine geile Motivation. Also so ein Bonbon. So, ich hatte irgendwie so ein Belohnungsprinzip.
Ja, genau. Also das schon. Also sobald halt irgendwie Geld im Spiel ist, sei es, dass du, bevor du was bekommen hast, was zahlen musst oder dass du als Künstler was dafür bekommst, dann hast du halt schon gleich einerseits eine Erwartungshaltung vom Publikum und einen gewissen Drang vom Finanziellen als Künstler her. Und das ist halt wichtig bei den Open Mics, das nicht zu haben, meiner Meinung nach. Und trotzdem hast du natürlich das vor Augen, dass es dann Mixed-Shows gibt oder dass es eben diese Showcases gibt, wo du auch was verdienst als Künstler. Und darauf kannst du hinarbeiten. Und nur wenn du gut bist und wenn du dich eben nicht von einem schlechten Auftritt nicht verunsichern lässt, also wenn du aus allen Auftritten lernst, dann wirst du auch so gut, dass du zu den Showcases eingeladen wirst, wo du dann Geld verdienst und wo du dann zu den Mixed-Shows gehen kannst und so weiter. Also Open Mics sind ein wichtiger Punkt für Anfänger, aber wie du auch sagst, die brauchen einfach ein Ziel und ein Leckerli vor Augen.
Ja, genau. Also ich wollte das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur mal mit dir darüber gesprochen haben. Das könnte der Grund sein, habe ich gedacht, warum der Mishima also, oder mich also einlädt. Also, aber ich könnte auch verstehen, weil ich auch echt ambivalent bin.
Ja, da soll jeder seine Meinung dazu haben, aber ich meine, alles, was über nicht hingehen hinausgeht, finde ich einfach albern. Also irgendwelche Sabotage oder was auch immer.
Quatsch, also Sabotage zum Betreiben,
oder sowas.
Das ist ja auch wieder Kunstschaden, ne? Dann, oder Zähnenschaden.
Ja, genau.
Also da machst du dich halt auch als Einzelperson ja auch nicht beliebt, bei den Kollegen vor allem. Okay, jetzt haben wir das mal abgeschlossen. Kommen wir noch mal zu deinen ganz persönlichen Erfahrungen. Was war für dich, oder erinnerst du dich noch an deinen allerersten Auftritt?
Oh ja, sehr gut sogar. Das war in der Rosenau in Stuttgart bei der offenen Bühne.
Schöner Laden.
Wunderschön, wirklich auch die offene Bühne kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe die 3 oder 4 Mal gemacht, irgendwie so alle halbe Jahr dann danach. Und vor allem habe ich da die Künstlerwohnung bekommen. Für meinen allerersten Auftritt konnte ich da schon in der Location übernachten. Ich bin nach Stuttgart gefahren, weil ich in Stuttgart niemanden kannte. Einfach nur, weil ich dachte, wenn ich ein schlechter Comedian bin, dann soll das keiner mitkriegen.
Ja. Ah, okay, und das ist auch clever.
Genau, deswegen bin ich so die 2,5 Stunden nach Stuttgart gefahren und hatte da eben die Übernachtung. Und dann habe ich da 10 Minuten gespielt und das war wirklich gut. Also ich war selber überrascht, wie gut das ankam. Witzigerweise war Andreas Weber da, der an dem Abend auch irgendwie neues Material getestet hat bei der offenen Bühne. Und dann auch irgendwie sich länger mit mir unterhalten hat und das meinte, dass das gut war. Und ich habe sofort Blut geleckt. Also ich war wirklich so ab der ersten Minute, wo ich auf der Bühne stand, dachte ich mir, okay, das ist jetzt endlich das Ding. 10 Minuten und da sind tatsächlich ist eine Nummer drin, die ich nach wie vor spiele. Die habe ich dann in meinem ersten Jahr bei den 80 Auftritten immer gespielt ist nach wie vor auch immer noch gerne gesehen. Das ist sehr witzig, dass es tatsächlich aus dem ersten Auftritt eine Nummer noch überlebt hat.
Das ist aber interessant.
Und genau. Ja, und dann kam da erstmal die Sommerpause. Alle offenen Bühnen hatten erstmal zu. Und ab September war ich dann auch wieder beim Andreas bei der Premiere damals von Kessel Comedy, die der Storb alleine moderieren musste, weil Andreas bei Nightwash war. Und das war so das erste Mal, dass ich in einem Stand-Up-Backstage-Raum saß. Da waren Jens Wienand war da, Tünet war da, Mario Wendler und
Salim.
nein, Mario war alleine. Nee, und der Storb und noch ein anderer Newcomer, genau. Und das war also das erste Mal, dass ich mich mit Stand-Up-Comedians unterhalten habe. Und das war für mich wirklich so ein Moment von wow, bin gar nicht krank im Kopf, sondern all die komischen Gedanken, die ich die letzten Jahre immer alleine für mich hatte, sind einfach Gedanken, die auch Comedians haben. Das war so der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt auf einmal von den richtigen Leuten
umgeben. Okay, also war so eine Bestätigung, okay, ja.
Total, total. Und das war erst beim zweiten Auftritt und das hat mich dann noch mehr bekräftigt und dann bin ich wirklich ein Jahr lang deutschlandweit rumgereist und habe alles mitgenommen, was ging.
Okay, Blut geleckt. Wie viel Überwindung hat es dich gekostet, das erstmal aufzutreten? Also wie lange, wann war der Gedanke da, zu sagen, ich mach das jetzt und wann bist du aufgetreten?
Das war gar nicht so ein Problem. Also zusätzlich zu meiner Schlagzeugerei habe ich irgendwie auch schon Klavier gespielt und mal einen Theaterkurs gemacht und so. Also auf der Bühne stehen war jetzt nicht das, was mich jetzt irgendwie abgeschreckt hätte. Ich hatte da, ich glaube, dass es auch relativ schnell ging von der Idee, dass ich, also Stand-Up fand ich schon immer cool, also so deutsche Sachen, Michael Mittermeier rauf und runter, schon jahrelang vorher gehört. Und immer schon faszinierend gefunden, wie das denn funktioniert, dass du da auf einmal so einen zweistündigen Vortrag halten kannst. Und ich glaube aber nicht, dass es da eine große Lücke gab zwischen der Überlegung, ich könnte das mal machen, und diese Anmeldung zu der offenen Bühne in Stuttgart. Das ging, glaube ich, relativ schnell.
Okay, cool. Und jetzt kommen wir mal von dem Auftritt zu deinem best oder gefühlt besten Auftritt, wo du sagst, das war einer meiner besten.
Also ich habe im Januar durfte ich eine Stunde Solo spielen, habe ich so eine Benefizveranstaltung für einen guten Zweck gemacht. Das war einfach mega zu sehen, dass ich eine Stunde am Stück funktionieren kann. Das hat sich super angefühlt, das hat auch gepasst, und so nach 10 Minuten hast du gemerkt, jetzt sind wir da alle auf einer Wellenlänge. Allerdings ist das, glaube ich, immer noch nicht, geht das immer noch nicht an den Trierer Comedy Slam ran, wo ich 2017 war.
Wo? Stuttgart oder auch, Trier?
Trier. In Trier habe ich da im Mai 2017 oder so gespielt, und ich weiß nicht, was es war. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, du warst da auch schon, oder?
Mehrmals.
In Trier, ja. Und das ist halt einfach auch eine geile Location, weil das ist gestopft voll mit jungen Leuten. Und da hat wirklich alles gepasst. Da hatte ich irgendwie einen guten Startplatz, hatte einen guten Einstieg, die Leute saßen nah dran, und da war wirklich dann so. Das ist so ein Auftritt, den ich danach lange auch noch immer noch angehört habe, weil ich jeden Auftritt irgendwie auf meinem Handy mitschneide. Und das, was ich daran so geil fand im Nachhinein, war mehr die Stille als die Lacher. Weil du einfach gemerkt hast, das ist ein Raum jetzt mit über 200 Leuten.
Die dir geballt auf der, oder gespannt an den Lippen hängen, ne?
Genau, ganz genau. So die, jede dramatische Pause könntest du eine Stecknadel fallen hören. So, weil die warten jetzt, alle über 200 Leute warten jetzt drauf, dass ich das nächste Wort sage.
Das ist doch geil.
Das ist tatsächlich so immer noch, also das ist jetzt, um Gottes Willen, mir ist gerade eingefallen, dass das 3 Jahre her ist. Aber
nee, aber das Krasse ist ja, ich finde ja auch Peter Stabler ist einer der lustigsten Menschen, die es gibt. Der ist so lieb und so herzensgut.
Ja.
Und er hat letztens gesagt, mit einem Müh leiser ist Tobi rausgeflogen. So Batch in der Vorrunde, das war wirklich sehr, sehr knapp. Und ich war okay, ich bin gegen, wie heißt der Klempner-Mensch? Nee, der Mechatroniker aus Stuttgart. Johann Friedrich?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß aber nicht, wie er heißt.
Johann Friedrich, glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher. Mhm. Und gegen wen war es? Ist auch egal. Aber da, ich bin auf die Bühne, habe 2 Sekunden was gesagt, und dann ist das Mikro erstmal aus dem, also das Kabel rausgefallen.
Oh Gott.
So, und dann haben die
erstmal alle kaputt genau gegenteilige Erfahrung gemacht.
Ich hab dann halt versucht, das zu justieren, und hab das dann kommentiert mit, ja, Löcher finden ist schon immer mein Problem gewesen. Und so, aber es ist, jeder, der irgendwie in der Eifel wohnt oder in der Umgebung von Trier, hingehen. Geile Location, toller Laden, tolle Show vor allem. Krass, also ich kann das nachempfinden, was du gesagt hast, absolut. Okay, und wo sagst du, was war ein Auftritt? Leider Gottes, muss ich das jetzt fragen, wo du sagst, boah, das ist ein Auftritt gewesen zum Vergessen, zum Haare rausziehen.
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? also ich habe die diversesten Halbsolos vor weniger als 15 Leuten gespielt, wo also überhaupt kein Funke übergesprungen ist, wo wir dann auch alle froh waren, dass es rum war. Diverse Open-Mic-Sets, wo wirklich gar nichts funktioniert hat. Warte mal. Also, was mir jetzt gerade einfällt, ist, ich hatte einen in Berchtesgaden oder so, irgendwo an der österreichischen Grenze.
Berchtesgaden könnte sein, ja.
Mit einem super coolen Line-Up und auch eine echt schöne
Moderation. War das der Watsch Comedy Club?
Ich glaube, so hieß er, von Michi Mutig.
Ja, Michael Mutig, Österreicher aus Wien mittlerweile, also eigentlich aus Bayern ist der. Und der wohnt mittlerweile in Wien, moderiert im Wechsel mit Nico Formanek meines Wissens nach den Watsch Comedy Club in Berchtesgaden.
Ah ja, okay. Dann kann das gewesen. Also es war ein schönes Line-Up, also Benedikt Mittmannsgruber, ein sehr, sehr talentierter österreichischer Comedian war da, Tom Oswald und so, aber das war alles so ein bisschen suboptimal, so ein älteres Publikum, das dann so mit in so Sitzgruppen saß, also auch irgendwie ein Drittel der Leute saß mit dem Rücken zu mir, und es war halt wirklich ungelogen zwischen der Bühne und der ersten dieser Sitzgruppe 6 Meter Platz. Und da habe ich halt wirklich nur gestört. Und ich habe 25 Minuten machen dürfen. Und da ging wirklich gar nichts. Also Michi Mutig saß dann neben der Bühne, der hat dann immer wieder mal laut durch die Nase ausgeatmet. Das war so meine Bestätigung, dass ich jetzt gerade noch nicht gestorben und in die Hölle gekommen bin. Aber das war wirklich so ein Auftritt, wo ich mir hinterher dachte, so okay, das...
Pass mal auf, ich bin bei einer komischen Nacht. Das, für die, die das nicht wissen, 5 Auftritte a 20 oder 25 Minuten. In Mainz. Das war meine zweite komische Nacht in Mainz. Bis auf den zweiten Auftritt bin ich jeden Auftritt gestorben. Hm. Und das war die Hölle.
Oh, das glaube ich. Also so, wenn du so 5 Auftritte an einem...
Vor allem, du musst dich abschütteln und dann kopffrei nickte.
Mhm. Da stelle ich mir den 5. den schwierigsten vor, weil du da gerade schon 2...
Es war nicht gut. Es war einfach die... Also war eine gute Erfahrung, aber gönne ich niemandem, soll bitte keiner haben, aber das war auch die Hölle. Ansonsten kann ich die komische Nacht sehr empfehlen, ist eine coole Sache, macht auch viel Spaß, um Material zu schleifen, aber Alter, wenn du 4 von 5 Mal stirbst, holy shit.
Ja, das glaube ich. Also ich habe bisher noch keine komische Nacht gemacht, weil ich auch jetzt in letzter Zeit relativ wenig unterwegs war. Aber alles, also was ich so an Geschichten höre, ist das auf jeden Fall eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte.
Ja, kann ich dir nur empfehlen. Also, ja gut, und du hast dann genug Material, ne? Also wenn du merkst, das passt jetzt so vom Publikum her nicht diese Thematik, dann versuche ich irgendwie auf ein anderes Thema zu kommen, was eventuell empfänglicher ist.
Mhm. Das ist aber auch eine große Kunst, das so hinzubekommen, dass man sich mittendrin dann umentscheidet, jetzt was komplett anderes.
So flexibel musst du sein, Alter. Das habe ich auch erst beim letzten Mal gelernt, so richtig. Da habe ich 5-mal was anderes gespielt an dem Abend. Also so grob und ganz war das ähnlich, aber immer was anderes. Also das war schon schlimm. Michi, wir müssen leider an dieser Stelle Schluss machen. Ich würde dich aber gerne nochmal einladen.
Oh, klar, sehr gerne.
Immer. Dann bist du mein Lieblings-Podcast-Gast. Nee, aber jetzt ernsthaft.
So lange, bis ich dich endlich einlade.
Nee, ich finde das jetzt sehr cool und ich finde das jetzt doof, dass man das jetzt so quasi mehr oder so zwischen Tür und Angel abbricht, weil man dann noch so viel mehr reden könnte. Mhm. Vor allem, wir haben jetzt mal nicht so ganz, also nicht explizit über die aktuelle Lage der Nation gesprochen.
Ja, das ist sehr gut.
Finde ich jetzt auch mal ganz angenehm. Das tut auch mal
gut.
Und ich freue mich, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, du hattest ein, das Gespräch war für dich angenehm. Sag ich mal so.
Ja, und auf jeden Fall.
Für die Hörerinnen und Hörer, Michi Mauder findet ihr unter folgenden Webseiten oder Adressen.
Man findet mich unter @michael_mauder_ auf Instagram. Ich finde das schön, dass man immer komplette Usernames sagt, obwohl man sowieso einfach den ganz normalen Namen in die Suchleiste eingibt. ansonsten auf Facebook unter Michael Mauder, auf YouTube auch. Ich hatte meine Website, die ist gerade offline, aber die wird auch irgendwann mal wieder online gehen. Und ich bin sogar auf TikTok neuerdings, da bin ich aber nicht lustig.
Da bist du nicht lustig, da machst du nur Musik.
Nein, da mache ich ganz, ganz verrückte Sachen.
Okay, ich bin gespannt. Ich hab TikTok extra nicht installiert.
Ja, das ist auch vernünftig so. Mach's nicht, weil da gehen ganze Tage drauf.
Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Gespräch mit Michi Mauder. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Wir haben uns ja jetzt in diesen ganzen 50 Minuten nicht einmal gesehen. muss man ja mal dazu sagen. Und das haben wir auch... quasi wieder online quasi aufgenommen. Ich zu Hause und Michi wahrscheinlich auch zu Hause. Und genau.
Ich habe seit 4 Wochen mein Zuhause nicht verlassen.
Doch, zum Einkaufen, oder?
Ja,
also stimmt. Eine Frage habe ich. Wie ist das jetzt? Bayern hat eine Maskenpflicht.
Oh, ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, wenn dann ab 1. Mai, glaube ich, also wir haben jetzt erstmal wieder die normalen Kontaktgeschichten, wie sie überall sonst in Deutschland auch gelten. Und diese Maskenpflicht ist jetzt irgendwie angesagt, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ab wann und wie.
Krass. Okay, wir bleiben gespannt. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal, Michi.
Sehr gerne.
Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass du da gewesen bist, Michi. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann.
Ciao.